Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen heute Abend zur Gemeinschaft und freue mich, dass es so voll geworden ist, trotz der Urlaubszeit, dass ihr euch nochmal aufgemacht habt, um auf Gottes Wort zu hören heute Abend. Ich möchte euch grüßen mit dem Wochenvers für die neue Woche aus Lukas 12. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Lukas 12, 48. Und wir hören ja heute im Galaterbrief wieder auf der Paulus, was er spricht. Und ich denke, ihm ist auch viel gegeben und viel anvertraut. Und das möchte er den Galatern weitergeben und vielleicht auch dadurch auch uns heute. Und deswegen freuen wir uns, dass wir auf sein Wort hören können. Wir wollen auch viel singen heute miteinander. Und zwar beginnen wir mit dem Lied von Philipp Friedrich Hiller. Philipp Friedrich Hiller ist ein Pfarrer, wo 1751, die 1750er Jahre in Steinheim auf der Rauen Schwäbische Alb nahe Heidenheim gelebt, gearbeitet hat. Und 1751 verlor er seine Stimme. 18 Jahre bis zu seinem Tod kam diese Stimme nicht wieder. Aber er hat Jesus verherrlicht und Jesus gelobt. Er hat insgesamt 1073 Lieder gedichtet. Einige kennen wir im Gesangbuch oder im Gemeinschaftsliederbuch. Alle seine Lieder sind auf Jesus ausgerichtet.
Ja, Vater im Himmel, danke, dass wir heute Abend in deinem Namen, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zusammenkommen dürfen. Dreieiniger Gott, es ist so gut, dass wir uns als Gemeinschaft haben und dass wir jetzt auf dein Wort hören dürfen. Danke, dass du mit deinem Geist hier mitten unter uns bist. Und danke, du siehst jede und jeden Einzelnen, mit was er kommt, was belastet, was bedrückt, was erfreut. Danke, dass du persönlich bist und dass du zu jedem Einzelnen redest. Amen. Heute Abend geht es also weiter im Galaterbrief, Galater 2. Die Verse 1 bis 21. Ich lese nach dem Luther die Anerkennung des Apostels durch die anderen Apostel beginnt. Danach, 14 Jahre später, zog ich, Paulus, abermals hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit mir. Ich zog aber hinauf aufgrund einer Offenbarung und besprach mich mit ihnen über das Evangelium, das ich predige unter den Heiden, besonders aber mit denen, die das Ansehen hatten, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Aber selbst Titus, der bei mir war, ein Grieche, wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Denn es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt und neben eingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, und uns zu knechten. Denen wichen wir auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen blieben. Von denen aber, die das Ansehen hatten, was sie früher gewesen sind, darin liegt mir nichts. Denn Gott achtet das Ansehen der Menschen nicht. Mir haben die, die das Ansehen hatten, nichts weiter auferlegt. Im Gegenteil, da sie sahen, dass mir anvertraut war das Evangelium an die Heiden, so wie Petrus das Evangelium an die Juden, denn der in Petrus wirksam gewesen ist zum Apostelamt unter den Juden, der ist auch in mir wirksam gewesen unter den Heiden. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wir wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollen. Nur, dass wir auch an die Armen dächten, was ich mich auch eifrig bemüht habe zu tun. Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er Petrus mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas öffentlich vor allen. Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben.
Ja, das, was Johann Friedrich Hiller gesungen hat, das ist auch das, was der Paulus in seinem Brief immer wieder bezeugt. Jesus Christus herrscht als König. Wir haben ja letzte Woche mit dem Galaterbrief begonnen. Gerhard hat es am Donnerstag im Bibelgebetskreis nochmals vertieft. Und wir beginnen ja heute mit dem zweiten Kapitel, welches ja Gerlinde uns gerade vorgelesen hat. Kurz möchte ich nochmal zur Klärung und Einleitung für die, wo vielleicht das letzte Mal nicht dabei sein könnten, klären. Der Galaterbrief ist nicht an eine einzelne Gemeinde gerichtet, wie zum Beispiel der Römerbrief oder der Korintherbrief, sondern an mehrere Gemeinden in Galatien. Der Name Galatien gibt einen Hinweis für einen Landstrich in Kleinasien, die heutige Türkei. Dort waren ca. 300 Jahre vor der Abfassung des Briefes durch Paulus eine zahlenmäßig starke Volksgruppe der Gallier. Das sind keltische Einwanderer aus dem Gebiet des heutigen Frankreichs und auch Ecke Süddeutschland. Wir kennen ja immer wieder so Keltenstädten auch hier in der Alp und in unserer Gegend, die damals dort in diese Gegend gezogen sind als Einwanderer und Galatien gründeten. Dessen Hauptstadt hieß Ankyra. Das Reich wurde damals, wie viele andere Staaten auch, ca. 30 Jahre vor Christus dem römischen Staat einverleibt. Die Provinz Galatien wurde dadurch erheblich größer als das frühere Gallien und die römische Herrschaft umfasste Galatien mit den Städten und Landschaften Pisidien, Lyakonien, Antiochia, Lystra und Derbe. Wir kennen diese Städte und Orte von den Missionsreisen des Paulus. Und wegen der Größe der Gemeinde weiß man nicht sicher, an welchen der vielen Gemeinden der Brief des Paulus gerichtet ist. Aber die Gemeinden, welche im Laufe seiner ersten Gemeinde gegründet wurden, durch ihn hat er angeschrieben. Und während der zweiten Missionsreise kam Paulus noch einmal durch die Provinz, allerdings etwas nördlicher, vorbei. Der Anlass des Briefes waren der Einbruch von Irrlehren in diesen Gemeinden nach seiner Abwesenheit, die durch falsche Lehre in die Gemeinden hineingetragen wurden. Zum einen waren ja die Judaisten, das hat man letzte Woche schon erwähnt, welche Christen immer wieder ins Judentum zurückführen wollten. Ihre Irrlehre war dadurch gekennzeichnet, dass gesagt wurde, die Lehre des Paulus sei etwas für Anfänger im Glauben, die Lehre der Verkündigung des Evangeliums unter der Gnade Gottes, das Gerecht allein aus Gnaden wurde zu etwas Geringeren herabgestuft. Um im Glauben weiterzukommen, müsste man jetzt das jüdische Gesetz wieder einhalten. Und die Galater hatten während der Abwesenheit des Paulus nun den jüdischen Festkalender eingeführt und waren dabei, die Beschneidung und jüdische Opfergesetze wieder aufzunehmen. Die Galater hatten es teilweise schon akzeptiert, aber noch nicht ganz. Was mir in der Vorbereitung auf heute im Verlauf dieser Woche beim Studieren der Schrift noch dazu aufgegangen ist, die Judaisten waren nicht die einzigen, die da am Werk waren, sondern zur gleichen Zeit waren die Gnostiker in den Gemeinden mit ihrer Lehre zugegen. Und diese vertraten die Lehre der Gnosis, eine Anschauung, die die frühe Christenheit in den ersten 150 Jahren fast zerstörte. Wer das vertiefen möchte, den empfehle ich, einen zweiten Korintherbrief, 2. Korinther 10 bis 12 zu lesen. Dort kommt Paulus richtig in Fahrt darüber, über die Irrlehrer und falschen Apostel. Übrigens, letzte Woche verstand ich den Paulus in seiner Aufregung und Einschätzung noch nicht so ganz. Heute verstehe ich ihn besser. Die Gnostiker als zweite Gruppe vermischten Elemente des Christentums, nämlich mit vorderasiatischen Religionen, Spekulationen, Geheimlehren, zu denen aber auch Elemente der Astrologie gehörten. Sie strebten ein Weiterkommen im Glauben an, etwa dadurch, dass das Heil darin bestünde, in der ganzen Weite das Universum zu erfassen und dass man mit Engelmächten in Verbindung tritt. Ja, sie gingen davon aus, dass Menschen wie körperlose Engel werden könnten, wenn sie eben mit ihrem Leben in der großartigen Ordnung des Weltlaufs, des Sternenlaufs einlenken und damit in Einklang stehen. Jetzt hat sich für mich nämlich der Vers 8 von letzter Woche vollständig erschlossen. Vielleicht fällt es euch noch auf, der Vers 8, dort hieß es aber, auch wenn wir oder ein Engel im Himmel das Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. So hart war ja der Paulus, und da habe ich es gar nicht verstanden. Die Judaisten waren doch gar nicht so, die haben das doch gar nicht vertreten. Jetzt ist mir klar geworden, dass das wahrscheinlich auf die Gnostiker bezogen war. Deswegen war er so wütend, deswegen hat er sich so aufgeregt, weil das Evangelium in Gefahr stand, abzurutschen und ihre Gerechtigkeit aus Gnade, die er vertritt oder er bekräftigt hat von Jesus, in Gefahr war. Dass die Menschen den Heilsweg nicht finden können. Soweit mal zu dem Umriss. Deswegen hat der Paulus so hart hier reagiert. Deswegen war es nicht ein Fortschrittsstreben, was sie gedacht haben, die Galater, weil sie das Evangelium verlassen wollten und die Rettung noch andere Sachen draufsetzen wollten. Und der Paulus hat sich auch erinnert ans Apostelkonzil hier im Text, was vor 14 Jahren in Jerusalem stattfand. Ganz nachlesen kann man es auch in der Apostelgeschichte 15 in Versen 1 bis 19. Dort hat sich nämlich der Paulus mit den maßgeblichen Leuten getroffen. Schon dort, bei dieser Zusammenkunft, gab es Schwierigkeiten. Schon dort wollte man wissen, ob Paulus alle jüdischen Gebräuche über Bord geschmissen hatte. Man hatte sich darüber gestritten und auch hier angenommen, dass dabei die Beschneidung und diese jüdischen Opfergesetze wieder aufgenommen werden sollten. In den Versen 6 bis 8, was wir hier im Text lesen, Kapitel 2, die Verse 6 bis 8, von denen aber, die das Ansehen hatten, was sie früher her gewesen sind, daran liegt mir nichts. Denn Gott achtet das Ansehen der Menschen nicht. Mir haben die, die das Ansehen hatten, nichts weiter auferlegt. Dort damals in dem Konzil wurde als Fazit klar und kräftig festgelegt, Christen aus Heiden und Juden sind die Gemeinde Jesu zusammen. Und ab dem Vers 11 berichtet der Paulus von einer vergangenen Auseinandersetzung mit dem Petrus, mit dem Kephas. Und die wird ziemlich hart ausgetragen damals. Aber er erinnert sich, glaube ich, ein bisschen traurig an diese Meinungsverschiedenheiten mit dem Petrus, welche ihm sicher nicht leicht wird, dies hier in diesem Brief zu erwähnen. Und doch ist es ehrlich, denke ich, und zielführend, dies anzusprechen. Er bekräftigt, damit geht es hier bei diesem Thema nicht um die Frage der Liebe zu dem Bruder, wie weit wir Rücksicht nehmen müssen, sondern auf die Frage der Wahrheit, wie wir in Wirklichkeit vor Gott bestehen, wie wir vor Gott zurechtkommen. Zurechtkommen, ja, wie wir gerettet werden können. Und das kann nur geschehen durch den Glauben, wie es im Vers 16 steht. weil durch Petrus dieses so wichtige Sachverhalt verdunkelt wurde, indem er plötzlich noch von den Heiden erwartete, sie sollen doch auch die jüdischen Ordnungen anerkennen und befolgen, musste Paulus ihn so scharf zurechtweisen. Und hat in diesem Zusammenhang sogar hier im Text von Heuchelei gesprochen. Heute muss man sich als Christ fragen, wo schätze ich Glaubensgeschwister falsch ein? Wo stelle ich vielleicht meinen Glauben über den des anderen? Es geht überhaupt nicht um mich und meine Frömmigkeit oder meinen Lebenswandel. Wenn ich ihn nur allzu oft als den richtigen ansehe, so ist es für den anderen vielleicht ein anderer Weg in vielleicht einer anderen Gemeinde. Wo ich aber energisch werden darf und muss, wie der Paulus hier ist bei der Frage nach der Wahrheit. Das sind Jesus und sein Gnadengeschenk am Kreuz von Golgatha. Johannes beschreibt in Kapitel 14 seines Evangeliums die Aussage Jesu. Er sagt, wohin ich gehe, den Weg wisst ihr. Fragt ihn dann der Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Und Jesus antwortet ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Für Paulus hängt die Wahrheit so eng hier mit der Freiheit zusammen wie in Jesu Verkündigung. Ist die Wahrheit nicht mehr gefragt, ist die Freiheit verloren. Knechtschaft, Gesetzlichkeit, Lüge, Gewaltherrschaft und Sünde halten Einzug. Wer sich in die Knechtschaft des Gesetzes oder der Selbsterlösung begibt, so sagt Pfarrer Hans Brandenburg, kann nicht mehr der Wahrheit die Ehre geben. Wer den Jesusweg geht, muss sich das dauernde Wahrheitsgericht gefallen lassen, um das Leben in Christus zu leben, weil er die Wahrheit ist. Es gibt keine andere. Das geht nicht mit der Welt konform. Es ist eher antagonistisch, also unvereinbar dargestellt. Der alleinige Glaubensblick auf Jesus verträgt keine anderen Rücksichten, auch keine Seitenblicke bezüglich des Wahrheitsanspruches. Das alte Gehäuse der Gesetzesgerechtigkeit war damals baufällig geworden, ja wurde abgerissen. Der Tempelvorhang zerriss an der einmaligen Erlösungstat zur Todesstunde Jesu am Kreuz von Golgatha. Hans Brandenburg beschreibt es in einem Beispiel. Das alte Gebäude der Gesetzlichkeit wurde dann abgerissen. Es war also baufällig geworden, dass man nicht mehr darin wohnen konnte. Es war lebensgefährlich in aller tiefsten Sinne, darin weiter zu wohnen. Jeder Christ zieht in seiner Bekehrung nämlich um. Er zieht um in eine neue Behausung, in das Gnadenschloss, so nennt es Brandenburg, das allen Stürmen und Beben standhält. Welch ein Narr wird dieser, der das feste Schloss wieder aufgibt und wieder die morschen Bretter des alten Hauses zusammennagelt, um sich ein Quartier in der vorigen Weise zu schaffen. Wenn dir dann das Dach auf den Kopf fällt und dich erschlägt, bist du selber schuld. Dann ist wieder die Schuldfrage da. Wer das Wohlwollen in Jesus, in Christus findet und fand, sehnt sich nicht nach einem Heil, das von den eigenen Werken wieder abhängig ist. In Christus allein ist Vergebung. In Christus ist mein ganzer Halt, singen wir in einem Lied. In Christ alone, der englische Titel dieses Liedes, in Christus allein auf Deutsch. Heil durch Jesus und doch wieder Rückfall in die Gesetzlichkeit, das war der Zickzackweg, den die Gemeinden damals in Galatien zu gehen versuchten. Paulus fasst jetzt ab Vers 19 alles nochmal in einem persönlichen Bekenntnis zusammen. Alle eigenen Anstrengungen und eigene Pläne und eigene Auflagen und Gesetzlichkeiten verlaufen ins Leere. Nur Jesus tat am Kreuz und Glaube daran und somit an den Sohn Gottes, Jesus Christus, errettet ein für allemal. Nur wer das im Glauben annimmt und seine Schuld vor Gott bekennt und den alten Menschen mit Jesus gekreuzigt hat und in Christus ist, wie es im 2. Korinther 5,17 Paulus beschreibt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Siehe, sehe, sehen wir das in unserem Leben und sehen es andere vielleicht in uns? Wofür brennst du? Wofür schlägt dein Herz? Dir selbst gerecht? Oder wer ist Christus für dich? In Philipper 1, 21 schreibt Paulus: Christi ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Ein harter Satz. Wofür schlägt dein Herz? Ein altgedienter Politiker sagte mal: Mein Herz schlägt links, und wollte somit einen Linksruck seiner Partei einläuten. Ein Buchtitel eines Predigers, dessen tragischer Todestag sich am 17. August, also in 3 Tagen, zum 9. Mal jährt. Kurz vor seinem Unfall schrieb Hans-Peter Reuer: Das Endziel all unserer Verkündigung und unseres Lebens muss immer Liebe zu Jesus hervorbringen. Und im Angesicht dieser Liebe, die er uns in Christus offenbart hat, Paulus schreibt hier in den Versen 19 und folgende, ich lese es nach der Übersetzung, neues Leben. Ich denke, das ist etwas verständlicher. Durch das Gesetz werde ich verurteilt, weil ich es nicht erfüllen kann. Ich bin aber mit Christus gekreuzigt, sodass ich nicht mehr unter dem Gesetz stehe, sondern für Gott lebe. Ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Soweit der Bibeltext. Hans-Peter Reuer sagt zu dem Leben Christus in uns Folgendes. Die Tatsache, dass Christus in uns wohnt und wir in Christus sind, ist einzigartig und ohne Parallele. Sie hat mein Leben mehr geprägt als alles andere. Als ich 25 Jahre alt war, las ich einen Satz von Major Thomas, dem Gründer der Fackelträger. Er schrieb: Christsein ist nicht leicht. Christsein ist auch nicht schwer. Christsein ist unmöglich. Dieser Satz war für mich anfänglich verwirrend, sagt Reuer. Aber gleichzeitig gab er mir Hoffnung, dass es da etwas geben musste, das ich bis dahin nicht wusste. Bis zu diesem Zeitpunkt hat mir kein Christ jemals gesagt, dass es unmöglich ist, Christ zu sein, aus sich selbst heraus. Das wusste ich nicht. Damals hat das etwas in mir in Bewegung gesetzt. Ich begann, und das sagt Hans-Peter Reuer, nach und nach mein Christsein zu genießen, weil ich anfing, Christus zu genießen, das heißt, ihn in mir Raum zu geben, ihn in mir Raum gewinnen zu lassen. Seitdem lerne ich täglich neu, dass nicht ich für Christus arbeiten muss, sondern dass er durch mich arbeitet und wirkt. Es liegt also nicht an mir, sondern allein an ihm. Somit wende ich mich jeden Tag an Jesus und sage: Herr, ich kann das christliche Leben nicht allein leben, aber du kannst es in mir. So gebrauche mich, um heute in dieser Welt zu wirken. Und ich möchte dich ehrlich bekennen, dass ich gerne zu dir, Christus, gehöre und keinen Tag mehr ohne ihn leben möchte.
Also der Heiko hat ja jetzt schon den ganzen Vorspann, Gott sei Dank, gemacht. Wir haben uns nicht abgesprochen, muss ich dazu sagen. Und wir haben gehört, wie es mit den Irrlehrern war, mit den Gnostikern, mit den Judaisten, was da für Probleme gab und wie auch die Einteilung der Verantwortlichkeiten nachher war. Also dass Petrus, Jakobus, Johannes dann in die Judenmission gingen und Paulus, Barnabas in die Heidenmission. Und natürlich auch diese öffentliche Maßregelung, die hat mich also persönlich auch nochmal echt schon richtig herausgefordert, aber es ist wirklich so, also so habe ich es dann auch gesehen, der Mensch wird nur gerecht durch den Glauben an Jesus und nicht durch die Werke des Gesetzes. Und das ist für Paulus einfach Wahrheit gewesen und das hat er einfach nicht stehen lassen können. Weil ansonsten war er ja sehr, ist mir noch so noch gekommen, er war ja sehr Also, dass man auf Toleranz geht, wenn jemand das Fleisch nicht essen möchte oder das und das, und dass man Rücksicht nimmt. Aber das war ihm einfach sehr wichtig. Deshalb, ich habe mich jetzt eigentlich nur auf einen Vers konzentriert jetzt heute Abend, und zwar auf den Vers 20. Vers 20, also Vers 19b, ich bin mit Christus gekreuzigt, und dann Vers 20, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Da möchte ich ein bisschen intensiver eingehen. Paulus sagt ja, sein Leben mit Christus, er ist mit Christus am Kreuz gestorben. Er, Paulus. Paulus, der vehemente Verfolger der Christen, damals noch als Saulus, der sich am Gesetz orientiert hat und es auch aus seiner Sicht ganz ernstlich versucht hat, damals zu befolgen, bis er dieses bekannte Damaskus-Erlebnis, sagt man ja, hatte. Also für jeden nochmal auch immer wieder interessant nachzulesen in Apostelgeschichte 9, als Jesus ihm Saulus damals noch persönlich, wie auch immer, erschienen ist. Und er als Saulus hat dann damals erkannt, dass der gekreuzigte Gallier Jesus wirklich und wahrhaftig der Christus Gottes war, der das Gericht an die Sünder an seinem eigenen Leib erfahren hat. Und er wusste, ich, Saulus, und dann dieser neue Name, diese neue Identität in Jesus, ich, Paulus, gehöre zu ihm. Ich gehöre zu Jesus. Er hat mich gerufen und in seine Gemeinschaft gestellt. Sein Tod ist mein Tod. Christus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Klar, Paulus hat noch gelebt, logisch, er ist ja nicht gestorben da am Kreuz, aber das war ja jetzt im übertragenen Sinn. Er war ja nicht leiblich tot, aber Paulus war es einfach ganz wichtig, dass von da an sein Handeln echt bestimmt war, nicht aus ihm oder aus dem Gesetz, sondern von Christus. Dann bin ich bei der Vorbereitung über das gestolpert, was der Heiko gerade gesagt hat. Und zwar dieser Unterschied zwischen, es gibt immer wieder dieses in Christus und Christus in mir. Und dann habe ich gedacht, jetzt wie? Ich bin auch auf der Hans-Peter Reuer natürlich gestoßen, habe gedacht, jetzt wie jetzt? Also ich bin in Christus. Dann natürlich auch auf den Vers 2. Korinther 5, Vers 17. Also ist jemand in Christus? In Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Also, in Christus bedeutet dann für mich, oder bedeutet hier, ich bin zubereitet für den Himmel. Ich bin eine neue Kreatur. Christus hat mir sein Gnadengeschenk gegeben. Schöner Ausdruck. Er ist für mich gestorben. Jetzt Christus in mir, wie es der Paulus jetzt schreibt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. In mir bedeutet ja dann quasi, so wie in Christus sein, zubereitet sein für den Himmel, bedeutet Christus in mir zubereitet für die Erde. Weil seine Kraft will ja in mir und durch mich hier noch wirken, um von der Liebe Jesu zum Beispiel zu erzählen. Also in Christus sein, wenn ich in Christus bin, diese neue Kreatur, das macht den Himmel zu meiner Heimat, aber wenn Christus in mir ist, macht es die Erde zur Werkstatt Gottes. Das habe ich vom Major Thomas geklaut. Das ist, habe ich mir dort entlehrt. Dieses Zitat hat mir sehr gut gefallen. Ich möchte es nochmal schön sagen. Christus in Christus sein macht den Himmel zu meiner Heimat. Christus in mir macht die Erde zur Werkstatt Gottes. Nun aber nochmal zu dem Vers. Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Es ist ja quasi ein neues Prinzip. Paulus sagt, Christus soll durch mich wirken. Nicht irgendwann, was weiß ich, sondern er spricht vom Hier und Jetzt. Und das ist wichtig. Christus hier und jetzt, heute, auf dieser Erde, heute auch bei uns. Gott will sicher nicht, dass wir als Christen mit Scheuklappen durch die Welt laufen, wenn wir Jesus als Herrn und Heiland angenommen haben und nicht mehr gucken, was irgendwo passiert. Und da hat der Gisekus mal ein Buch geschrieben. Ich weiß es nicht mehr genau, den Wortlaut, aber er hat damals geschrieben, es tut ihm so quasi weh oder irgendwie, er beobachtet es, dass viele Christen auf dieser Erde auch an den Geschenke Gottes wie mit Scheuklappen vorbeilaufen. Sie pflegen, also den Satz weiß ich noch sehr gut, das habe ich mir mal aufgeschrieben, sie pflegen hier ihr persönliches Jammertal, um irgendwann mal alles Schöne und Gute im Jenseits zu bekommen. Aber Jesus hat uns ja in diese Welt gestellt. Wir sind jetzt hier, wir sollen Zeuge für ihn sein in dieser Welt. Wir sollen nicht mit dieser Welt und den Dingen, die da so laufen und leben, wo wir wissen, was nicht gut für uns ist, das sollen wir nicht machen, aber wir sollen als Zeuge die Liebe zu Jesus weiterzutragen, für ihn in dieser Welt sein. Weil Gott möchte ja, dass alle Menschen gerettet werden. Ist ja ganz wichtig. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dazu braucht er natürlich Menschen, Christen, die an ihn glauben, die von ihm erzählen, die von seiner Erlösungstat erzählen, die, wie vorhin jetzt vom Hans-Peter Reuer gehört hat, was er machen will, dass Christus wirkt durch ihn, dass die Liebe Jesu in seinem Leben sichtbar wird. Dass mir erzählt von der Macht, die Jesus hat, was er alles vermag, was sein Geist bewirken kann, auch durch uns. Und Jesus ist doch nicht nur für unsere, also nicht falsch zu verstehen, aber Jesus ist nicht nur für unsere Vergangenheit, für unser Leben in der Trennung von Gott gestorben. Sein Gnadengeschenk am Kreuz ist unsere Rettung, klar. Aber er ist nicht nur dort gestorben, sondern er ist wieder auferstanden. Und es ist ganz, ganz wichtig, er stand auf zu neuem Leben und er will durch seinen Geist in uns anstelle unseres alten Ichs wirken. Jetzt wie, das ist natürlich echt auch schwer, sich das vorzustellen. Mir hat es gut, dass die Christiane Rösel in dem Blättle auch geschrieben hat, man kann sich's schwer vorstellen. Es ist das Geheimnis des Glaubens, das sich schlecht in Worte packen lässt, was das bedeutet, wie das funktioniert, wie Jesus als in seinem Geist in uns wirkt. Aber es heißt doch dann einfach, wenn ich das wörtlich nehme, seine Kraft statt meine Schwachheit oder unsere Schwachheit, seine Weisheit statt unsere, manchmal vielleicht törichte Entscheidungen, seine Energie anstelle von unserer Trägheit und seine Barmherzigkeit, sein Zuwenden zu anderen anstelle unserer Raff, ich brauche noch mehr Habgier, sein Friede statt unsere Probleme und seine Freude statt und auch in unserem Kummer. Hört sich gut an, ich weiß, aber ich weiß, dass Jesus das in mir bewirken will und kann. Und Paulus sagt auch in Philipper 4, Vers 13, auch eine andere Übersetzung wie Luther, alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Ich möchte es nie vergessen, beim Paulus, das ist was, dass er an Jesus festgehalten hat, so treu, obwohl er hat, ich weiß nicht mehr, wo es steht, er hat ihn ja, glaube ich, dreimal bat ich den Herrn, dass er mir den Pfahl aus dem Fleisch zieht. Also wir wissen ja, irgendeine Krankheit oder sowas war das ja. Aber Jesus hat Nein gesagt. Nein. Und Paulus hat dieses Nein annehmen müssen. Er hat es angenommen. Und Paulus, und ließ sich dann sagen, Paulus, denk dran, meine Kraft ist in der Schwache mächtig. Deshalb gilt es doch für uns heute auch, dass wir nicht immer auf unsere Tüchtigkeit und was wir alles leisten und was wir alles können und so zu bauen. Oder es gibt das Gegenteil. Menschen, Christen, die immer nur ihr Versagen sehen. Nein, Jesus will durch uns in unserer Schwachheit, in allem, was wir haben, wirken. Und er hat uns Fähigkeiten gegeben. Er hat uns Gaben gegeben. Unterschiedliche, dass wir für ihn einsetzen können, für seinen Geist. Es hat mich vorhin fasziniert von dem Hiller. Ich wusste das nicht. Ein Pfarrer, der nicht sprechen kann. Albtraum. Ja, und dann macht er über 1000 Lieder, schreibt er. Es ist unglaublich. Also er hatte das eingesetzt für Gott, obwohl er ja eigentlich hätte können frustriert sein und sagen, ich sage jetzt allem ab oder was weiß ich. Aber das finde ich, wie Gott Menschen doch auch nimmt. Es ist doch einfach schön. Wir sehen oft nicht irgendwie, dass sich irgendwas tut im Leben oder dass man, wie man so schön sagt, Frucht sehen. was wir machen oder so, wenn wir für ihn, wenn wir meinen, wir machen es für ihn. Ich denke, das ist nicht das, was wir sollen. Wir sollen einfach von Jesus Zeuge und von seiner Liebe und von seinem Gnadengeschenk erzählen. Aber jeder nach seiner Fähigkeit. Wie der Hiller, und da denke ich auch an eine Frau, die ist schon lange tot, die konnte nichts mehr machen. Die hat, also die war erst in ihrer Wohnung gefangen, weil sie körperlich sehr eingeschränkt war. Dann war sie bettlägerig, ist ins Bett gefesselt gewesen. Da kam von der Gemeinde damals die Leute mit Zettel und Namen und Anliegen, und die hat jahrelang nur noch gebetet. Die konnte nichts mehr machen, aber jahrelang gebetet. Was für ein wichtiger Dienst. Also soll keiner sagen, ich habe doch so wenig oder ich habe nichts. Paulus war viel gegeben, aber jeder hat was. Wir gehören doch als Christus zu Jesus, und wir möchten uns doch auch auf ihn verlassen und uns seiner Liebe anvertrauen. Und ich möchte auch an die Kraft glauben, die aus und von ihm kommt, durch mich. Dann können wir auch, ich möchte ihm alle schwierigen Situationen bringen, die jeder von uns hat, die jeder von uns kennt und die in jedem Christenleben vorhanden sind. Ich möchte es bei ihm ablegen. Auf die Matte vor ihm, so wie die Freunde das Dach abdecken. Da legen wir alles hin, da legen wir Menschen hin, da legen wir Probleme hin. Wir lassen unsere Sorgen los und geben sie Jesus. Er wird uns helfen. Und wenn er es nicht wegnimmt oder wenn wir es uns manchmal anders vorstellen, ich weiß, er will uns auch und wird uns die Kraft geben, das auch auszuhalten. Also zusammenfassend, wir in Christus, ein neuer Mensch, so wie Saulus zum Paulus wurde, unsere Heimat ist der Himmel. Und dann Christus in uns. Jesus kann und will sein Reich mit uns, unvollkommene Menschen, bauen, hier und jetzt auf dieser Erde. Deshalb wollen wir die Beziehung zu ihm gern pflegen, intensivieren, beten, Gottesdienste besuchen, sein Wort lesen, hören auf ihn. Dann zeigt er uns, wo er uns einsetzen möchte, in seiner Werkstatt Erde und wo wir sein Werkzeug sein dürfen.
Bitte ich der Andi, dass er mit uns betet.
Ja, lieber Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns das Evangelium gebracht hast. Das Evangelium, das wir einfach so von dir angeboten kriegen. Dass wir Befreiung kriegen sollen, dass wir das, was in uns Menschen einfach sich danach sehnt, Friede zu haben mit unserem Schöpfer, mit Gott, dass wir das von dir angeboten kriegen, weil du für uns gestorben bist. Und das ist was ganz Besonderes und einmalig, und keine Religion kann das bieten. Wir müssen keine Leistung bringen. Das Gesetz hast du erfüllt und du sagst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und du sagst, wer mich glaubt, der wird ewig leben. Und Herr Jesus, da dürfen wir uns dran halten. Und das bitte ich, dass das in unser Herz Freude kommt. Dass das uns ganz ausfüllt. Und dass wir dich so in uns haben können und als deine Kinder leben können, und dass wir in unserem Leben uns das einfach abspüren. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns begleitest jetzt in dieser Woche. Jeder hat so seinen Weg vor sich, macht sich seine Gedanken, und alle, wie wir da sitzen, sind wir darauf angewiesen, dass du uns Kraft gibst, dass du uns Stärke gibst, aber dass du unser Herz froh machst, dass du uns gelassen machst und dass du uns tröstest, wenn wir traurig sind. Da möchten wir uns drauf verlassen, weil du hast uns versprochen, dass du da bist, dass du uns deinen Geist in unser Herz gibst, und das nehmen wir dankbar an, voller Freude. Herr Jesus, danke, dass wir jetzt mit dir in diesen Abend, in die Nacht und in die ganze Woche gehen können, und du bist garantiert und ganz sicher bei und in uns. Amen.
Und so wünsche ich allen einen gesegneten Wochenstart, einen guten Nachhauseweg, und wir dürfen sicher sein, dass wir nicht allein sind in der kommenden Woche. Er ist bei uns, und auch uns als Gemeinde, Gemeinschaft haben wir miteinander.